Live in Mixtapes.
In Tokio, Männer fragen sie nach Feuer, nach dem anderen sowieso. Sugar Christy, ich sehr vermisst dein Bein und dein Gesicht. Du kannst auf mich verzichten, nur auf Luxus nicht. Womit spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da? Ob in Tucson, Arizona, Toronto, Canada. Wien, ne Wien, du kennst mich ab, kennst mich dann. Du kennst mich, ne Wien, du nur allein. Wohin sind deine Frauen?
Ich habe mal gelesen, irgendwo, ich glaube in so einem Falco-Sonderheft, dass sie das zusammengebastelt haben, dass Falco oft nicht im Studio war oder nicht fähig, weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht ist das alles nur ein Klischee, nicht fähig war einzusingen, zu arbeiten, und die Bollands haben dann sozusagen aus Versatzstücken diese Lieder wie ein Konglomerat zusammengesetzt.
Also meines Wissens nach haben sie das erst später gemacht, nachdem er tot war, für diese posthum veröffentlichten Platten. Unter anderem haben sie da ja auch so ein nie veröffentlichtes Genie 3 gebastelt. Aber während Falco noch gelebt hat, war er meines Wissens nach immer im Studio. Es war halt manchmal schwierig, mit ihm zu arbeiten, weil er eben ganz offensichtlich dieses Alkoholproblem hatte und sich da auch wenig zurückhalten konnte. Und es gibt ja verschiedene Aussagen, wie die Bollands eben Schwierigkeiten damit hatten, Falco durch irgendwelche Lieder zu dirigieren, damit er denn auch da ankommt, wo er ankommen soll, weil er ja viel Zuspruch bei Whiskey gesucht hat. Auf Falco 3 gibt es auch so eine kleine Danksagung, wo er sich bei Johnny Walker und Jim Beam bedankt jeden Abend, dass sie gekommen sind. Und das lässt schon tief blicken. Und ich meine, auch Horst Borg hatte ja die Schwierigkeiten, dass Falco eben oft nur schwer ansprechbar war. Und die Zusammenarbeit mit den Bollands ist ja letzten Endes auch daran gescheitert, dass sie einfach keine Lust mehr hatten, mit diesem unzuverlässigen Menschen zu arbeiten, bei dem sie nie wussten, kommt er jetzt sternhagelblau rein und kriegt nichts zustande, oder kommt er super gut aufgekratzt rein, hat einen tollen Text dabei und singt uns das jetzt ein.
Und alles ist möglich, ne?
Ja, alles war möglich. Genau so ist es. Und Horst Borg hat ja immer versucht, ihn irgendwie, also wenn man jetzt von seinem Buch ausgeht, ihn so ein bisschen zu behüten, damit das eben nicht passiert, aber es ist ihm auch nicht immer gelungen.
Ja, war einfach, das ist ja relativ offensichtlich auch in dieser Biografie, er war halt schwer alkoholkrank. Also ja. Das, und zwar wahrscheinlich von 20 bis zu seinem Tod. Mit kurzen Intervallen, wo er halt gerade nicht süchtig war nach Alkohol oder war das halt ein bisschen im Griff hatte.
Ne? Ja, so ist es. Also man weiß ja nie so genau, wann sowas angefangen hat, vor allem nicht eben bei so berühmten Leuten. Es gibt viele Geschichten. Ich denke, dass die Erwartungshaltung bei Junge Römer ein ganz wesentlicher Punkt war, wo er viele Dinge brauchte, um sich das irgendwie schön zu machen. Sei es jetzt eine Menge Alkohol oder eben irgendwelche anderen Betäubungsmittel. Und auch Robert Ponga hat ja gesagt, ich kann mit diesem Menschen nicht arbeiten. Das geht nicht. Der kommt betrunken rein, der hat keine Texte geschrieben. Wir haben ein Studio gebucht und es passiert nichts. Und Robert Ponga selber ist ja der cleanste Mensch aller Zeiten, sagt er jedenfalls selber. Und kam auch vor allem deshalb eben mit Falco dann irgendwann nicht mehr klar. Obwohl sie es ja nochmal miteinander versucht haben. Wie die Bollands ja auch, aber so richtig funktioniert hat es ja dann nie mehr.
Und ich glaube, Falco war auch irgendwie so ein Typ, der hat sich selber Druck gemacht. Es gibt ja die Geschichte von diesem Imposter-Syndrom. Ne? Also ein Hochstapler-Syndrom, habe ich das so richtig verstanden, dass er Musik macht, aber immer Angst hat, dass irgendjemand draufkommt, dass er es doch nicht so gut kann.
Oder das ist auch so eine Theorie von Michael Rager, wo ich absolut zustimmen würde. Imposter heißt ja, er macht all diese Hits und er wird dafür gelobt und er steht dafür im Rampenlicht. Und man denkt immer, mein Gott, ja, das haben die Bollands geschrieben oder das hat Robert Ponger geschrieben und Horst Borg hat vielleicht noch was zum Text beigetragen und wer bin ich eigentlich jetzt hier, dass ich da die Lorbeeren einheimse? Und irgendwann kommen mir die Leute auf die Spur und merken dann, das war ja gar nicht der, das haben ja lauter andere Leute gemacht und dann finden die mich nicht mehr gut. Immer dieses Gefühl, ich werde beim Betrügen ertappt, dass ich für was Lob eingeheimst habe, was ich eigentlich gar nicht gemacht habe. Und ich halte es tatsächlich für relativ wahrscheinlich, dass diese Drogensache mit Sicherheit auch daher kam. Ich könnte mir aber auch vorstellen, ich bin ja nun kein Musiker, aber ich lese sehr viele soziologische Bücher und unter anderem habe ich einen musiksoziologischen Aufsatz gelesen, in dem es um die Arbeitsverhältnisse von Musikern geht und warum die eigentlich so drogenaffin sind. Also in Musikerkreisen heißt es in diesem Aufsatz, wird durchschnittlich wesentlich mehr Alkohol konsumiert als unter Finanzbeamten und auch wesentlich mehr Kokain oder sonst irgendwas. Und die Aussage war eben, also die Musiker sind selbstständig, sie leben oft prekär, sie stehen immer unter Druck, sie haben die Arbeitszeiten, wenn andere Leute Feierabend haben, dann beginnen ihre Arbeitszeiten, es geht oft bis spät in die Nacht und um irgendwie mit diesem Leben klarzukommen, halten sie sich dann eben an solche Dinge und wenn man dann noch in Horst Borgs Buch liest, wie einsam Falco oft auf diesen großen Touren war, also durch Deutschland, in Japan oder auch bei der Fernsehtour in den USA, dann ist schon klar, der musste seinen Kummer irgendwo hinbringen. Und wenn man da mal mit angefangen hat und der Körper sich dran gewöhnt hat, dann wird man das vermutlich nicht mehr so schnell los. Und das ist tragisch. Vor allem denke ich, dass man weiß es ja nicht. Falco hat ins Rampenlicht gedrängt. Vielleicht war er auch eher ein introvertierter Typ. Und wenn man sich dann diese Geschichte Mitte der 80er Jahre anguckt, wenn seine Tochter zur Welt kommt, wenn er dann verzweifelt noch die Frau, mit der es dauernd Krach gibt, heiratet. Er hatte schon so eine Sehnsucht, eben irgendwo einen festen Hafen zu haben und eine Familie zu haben und so ein normales Familienleben. Und da kann man schon dran zerbrechen, denke ich, wenn das denn alles auch nicht funktioniert. Und auch da helfen dann eben die Drogen wieder.
Jetzt eine Theorie von mir, die vielleicht kompletter Blödsinn ist, aber es ist ja dann doch so, dass die Nummer 1 von Falco Amadeus in Amerika, sage ich es, nicht der Falco war, irgendwie auch. Ja? Also darf man das so sagen oder ist das ein Sakrileg? Weil es ist ja dieser bekannte Salieri-Remix, das ist ja ein Boland-Produkt. Ich weiß nicht, ist Falco da überhaupt zu
ja,
hören?
Ja, es kommen so einzelne Wörter, die im normalen Rock Me Amadeus gar nicht vorkommen, so wunderbar, wunderbar. Also solche Dinge. Mhm. Und das haben die Bollands wohl in einer Nacht- und Nebel-Aktion zusammengeschnitten, aus verschiedenen Studioschnipseln, die sie halt irgendwo rumliegen hatten. Haben noch zusätzliche Musiker, diese Frauen, die da dann auch noch singen, engagiert, haben noch Streicher über das große Finale spielen lassen und den Refrain, den haben sie drin gelassen.
Wunderbar. Sugar sweet, sugar sweet. Rock me.
Aber tatsächlich ist das einfach tatsächlich so eine Schnipselarbeit von denen. Und wenn das stimmt, was Horst Borg schreibt, und wer soll daran zweifeln, dann hat er ja auch gesagt, wer soll denn das kaufen? Die depperten Amerikaner oder was? Und die haben es ja dann auch gekauft. Aber so richtig gefallen hat ihm das nicht. Und wenn man sich seine Fernsehauftritte in den USA anschaut, da singt er ja auch eine andere Version. Also er hat da seinen Text, seine Strophen drin. Also er mimt nicht zu wunderbar, sondern er mimt zu, es war um 1780 und es war in Wien. Das scheint er sich denn wohl doch ausgebeten zu haben. Wobei er mit den USA ja sowieso auch noch ganz andere Schwierigkeiten hatte und da nicht gut zurechtkam.
Aber Genie wurde ja angefeuert, ne, durch den Skandal. Aber da kann ich mich erinnern, das war verstörend. Da war ich 6, 7 Jahre alt und in der Früh beim Frühstück habe ich das im Radio gehört. Also es war tatsächlich natürlich verstörend.
Bei Genie ist das ja tatsächlich so, dass er da was macht. Das hat er vorher auf Einzelhaft schon mal gemacht, bei diesem Lied Einzelhaft. Er spricht bei Einzelhaft noch so moderne Menschen leben allein. Und bei Genie übernimmt er tatsächlich eine Rolle. Und wenn das stimmt, dann war Falco ja ein großer Oskar Werner-Fan, der ja auch bei uns in Deutschland bekannt ist. Ich kannte Oskar Werner schon vor Falco durch seine Hollywood-Filme und wegen Columbo, wo er einen Plattenproduzenten spielt. Und wenn man sich diese Oskar-Werner-Gedichtvorträge anhört, dann hört man da Falco. Und zwar Falco, wie er Genie spricht.
Wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie hinheben über dich zu anderen Dingen? Ach, gerne möchte ich sie bei irgendwas Verlorenem im Dunkel unterbringen, an einer fremden, stillen Stelle, die nicht weiter schwingt, in deine Tiefen schwingen. Doch alles, was uns anrührt, dich und mich, nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, der aus zwei Seiten eine Stimme zieht. Auf welches Instrument sind wir gespannt? Und welcher Spieler?
Ich denke, das war eine entscheidende Sache und dann eben diese Rollenprosa. Und du sagst, du warst verstört. Ich kannte dieses Lied ja zuerst nur von der Falco 3-Platte und gar nicht als Single. Und ich fand das Lied langweilig. Ich fand es cool, dass unser Tagesschausprecher da so einen kleinen Part hat und dieses Newsflash, das fand ich super. Aber ansonsten fand ich das irgendwie langweilig. Und dann kam ja das Video. Und das Video und das Lied, das war fantastisch. Das, wenn man so versteht, oh mein Gott, der spielt ja einen Verbrecher. Und eventuell hat er diese Frau umgebracht. Und dann sitzt er da in dieser Gummizelle. Das ist ja Wahnsinn. Das war sowas, was für mich dann auch der Anstoß war, das mal so richtig genau anzuhören und auch gut zu finden. Und bestimmte so Redewendungen, du dich, ich mich, wir uns, die haben wir noch ewig benutzt als Jugendliche, wenn wir uns unterhalten haben. Und als Türöffner würde ich es jetzt insofern bezeichnen, als dass Falco ja dieser Buchstabe auf den Rücken geschrieben wird. Und das ist eine Referenz an M. Stadtsucht, eine Stadtsucht einen Mörder von Fritz Lang, dieser Film. Und dieser Blick, den Falco drauf hat, das ist der Psycho. Und da fand ich eben interessant, das hat umgekehrt funktioniert. Ich habe diese Sachen ja alle erst viel später kennengelernt und fand dann so, da haben die das her, das ist ja fantastisch. Und wir haben ja vorher über Falconizing gesprochen. Also wenn ich Genie nehme, der Vorschlag von dem Bollern Zweier, komm Falco, wir machen ein Lied über ein junges Mädchen, das verliebt ist, aber die Eltern, die mögen den Freund nicht und dann laufen die beiden von zu Hause zusammen weg. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat Falco gesagt, so einen Scheiß singe ich nicht, das mache ich nicht. Und hat sich eben überlegt, was kann ich draus machen? Ob dieser Skandal kalkuliert war, ich weiß es nicht. Horst Borg schreibt ja, dass Dieter Kronzucker ihnen das einmalige Geschenk gemacht hat, da einen Skandal draus zu machen. Und er dann natürlich sofort den Einfall hatte, wir brauchen noch Genie 2, wir brauchen Genie 3. Wir hatten von Anfang an die Idee, dass wir da drei Teile machen. Und auch das war mit Sicherheit eine kreative Überforderung, denn was soll man da noch draus machen weiter? Ja, aber beide Genie-Hits, also auch der zweite Teil, sind tatsächlich so im Nachhinein hochinteressant.
Das Coming Home ist genau, das.
Ja. Ein Jahr danach. Ja. Mhm. Und auch da ist das Video ja fantastisch. Also wenn man sich das anguckt, ich weiß nicht, Hans Albers, der Film Wasser für Canitoga, da hat Hans Albers auch diesen großen weißen Hut mit der an einer Seite hochgeklappte Krempe und diesen Mantel an. Ich erinnere mich an ein Bravo-Interview, wo er sagt, eigentlich wollte er in dem Video aussehen wie Marlene Dietrich, aber Hans Albers war dann auch okay. Oder irgendwie sowas sagt er da. Und insgesamt die Machart von diesen Videos, auch mit diesem Schwarz-Weiß-Kontrast daneben bei Coming Home, sind gut, wobei es natürlich gegen das erste Genie schon abfällt. Und dass dann kein vernünftiger dritter Teil mehr zustande kam, das ist schon auch nachvollziehbar. Was hätte man da noch bringen können, was das zufriedenstellend für Fans auflöst? Aber es war natürlich auch was ihm Fans übel genommen haben, denke ich, dass es da nie einen vernünftigen dritten Teil gab, sondern eben nur dieses Bar Minor 7-Eleven auf Data die Groove, wo er praktisch sagt, ja, dritten Teil hätte ich nur gemacht, wenn es die Plattenfirma unbedingt will.
Na, da sind wir eigentlich ja im zweiten Teil des Schaffens, wo man das Gefühl hat, entsteht da nie endender Versuch, dass man wieder auf den ersten Teil der Karriere zurückkommt.
Ja, oder? Ja, ganz klar. Also ich meine, er nimmt ja verschiedene Anläufe, sich neu zu erfinden. Und als großer Bowie-Fan habe ich immer so, also nicht ich als Bowie-Fan, sondern Falco, habe ich immer so das Gefühl, eigentlich wollte er sich nochmal neu erfinden. Diese Versuche bei Emotional, einfach nochmal ein komplett anderer Falco zu werden, also im Video von The Sound of Music tritt er ja als Ludwig II. Von Bayern auf, aber man merkt schon, das soll so ein bisschen das Amadeus-Video nachziehen, da tauchen wieder die Rocker auf und Falco dann eben in dieser Rolle. Und das zündet halt nicht, weil Ludwig II. War kein Thema damals. Das hat nicht funktionieren. Und dieser zweite Teil von Genie auf Emotional, der funktioniert halt vor allem deshalb, weil alle drauf gewartet haben, wie geht das mit Genie weiter? Und weil das Video natürlich auch brillant war. Und ansonsten war das ja der Versuch, so ein bisschen gefühlvoller rüberzukommen. Vorher war man so kalt und arrogant. Und jetzt kommt er hier mit diesem Lied Emotional und reißt sich das Herz aus dem Leib. Das hat aber nicht funktioniert. Und ich glaube, dass Falco von diesem Misserfolg von Junge Römer tief traumatisiert war. Und jetzt hat das in Deutschland nochmal ganz gut funktioniert. Nummer 1 das Album, Nummer 1 die zweite Single, Platz 4 für The Sound of Music. Lief alles ganz prächtig. Tournee in Japan lief auch prima. Aber die Verwandlung hat nicht funktioniert. Eigentlich haben immer noch alle den Amadeus und den Mann mit dem schwarzen Anzug erwartet.
Ich finde die Verwandlungen wirken auch ein bisschen bemüht. Also so wie eine Bowie-Verwandlung, wo man das Gefühl hat, der macht halt jetzt, was er gerade will und es ist ihm eigentlich völlig egal, wer da jetzt mitgeht. Bei Falco hat man immer das Gefühl, er wollte damit gefallen und insofern hat er da in Sachen Verwandeln den Bowie, finde ich,
nicht das Wasser reichen können. Auf gar keinen Fall und an keiner Stelle. Das ist tatsächlich so.
Also dem Bowie war es wurscht, was dann passiert. Und dem Falco glaube ich nicht. Ja,
ganz genau, das ist es. Und wenn er gemerkt hat, oh nein, das zieht nicht, dann passiert sowas wie dieses Duett kann es Liebe sein, dass er ganz schnell umschält und versucht, noch irgendwas Kommerzielles zu bringen. Und diese verzweifelten Duette eben, das war dann eben 1987 dieses Duett mit Brigitte Nielsen, Body Next to Body, was ja auch sehr schnell versandet ist, aber er dachte halt irgendwie, vielleicht geht da ja noch was international, wenn er mit dieser Frau ein Lied singt. Und das ist so enttäuschend, das ist so enttäuschend. Er hatte Giorgio Moroder als Produzenten für dieses Lied. Und es wäre so viel offen gewesen, was hätte gehen können mit Giorgio Moroder. Und stattdessen macht er dieses halbgare Duett mit Brigitte Nielsen und recycelt nochmal seine alten Texte, Hoch wie nie und Do the Hip Hop, Boogie, Jump Up to the Beat, dieses Ding. Und das war's dann.
Ich finde dann die nächste Platte, also Wiener Blut, wieder relativ gut gelungen. Wobei man kann es ja da auch wieder deuten als eine Art Verwandlung. Ne? Also jetzt gibt es ein Video, wo Falco mit Frau und Kind auftritt, ein langes Interview ja. Als Familie. Das war auch, kann man auch als Rettungsanker.
Ja, unbedingt. Deuten, also ich denke, Falco wollte mit Wiener Blut tatsächlich als Familienmensch rüberkommen. Es gab ja diese Jugendsendung X-Large in Österreich. Mhm. Und da gibt es ja dieses ganz lange Interview, wo er mit Frau und Kind auftritt. Und so in einem Biergarten sitzt und die Tochter auf den Arm nimmt und so. Und auf der Platte ist ja auch seine Frau mit drauf. Und er hat so eine Uniformhose an. Also es gibt nicht die Bemühungen, wirklich einen Imagewechsel herbeizuführen. Und im Wiener Blutvideo, wo ja auch seine Frau mit auftritt, was übrigens ein großartiges Video und auch ein großartiges Lied ist, auch da versucht das nicht so richtig. Er tritt ja als Napoleon auf da auch. Aber das ist alles sehr halbherzig. Wobei man sagen muss, die Platte war eine unglaublich schwere Geburt. Und wäre fast nicht zustande gekommen. Also er hatte sich ja mit den Pongos versiebt, mit den Bolands versiebt. Die wollten ihn nicht mehr haben und Horst Borg hatte dann eben Mende und De Rouge aufgetan. Und ich frage mich oft, warum die beiden? Warum nur? Also
die waren aus der Schlagerecke.
Also die haben Jennifer Rush beliefert. Okay. Ihr kennt ja, because I am your lady and you are my man. Dieses Ding ja, klar, und ja. Bonnie Bianco, vielleicht kennt ihr noch Bonnie Bianco, Cinderella 87 und Pierre Cousseau. Also die waren so, das war so halt Mainstream-Pop, so mit Powerballaden. Und Falco hatte halt die Idee, ich möchte mir singen. Ich will singen auf dieser Platte, ich bin Sänger, ich möchte nicht immer nur dieses Rap-Ding bringen, ich möchte einfach singen. Und wenn man sich die Lieder von Mende und die Rouge anhört auf der Platte, er singt da. Das beste Mende und die Rouge-Lied ist ja San am Himalaya, in dem es auch eine schöne Bowie-Referenz gibt an Sound and Vision. Aber die anderen Lieder sind sehr Unfalco-mäßig. Und Horst Borg hat das wohl der Plattenfirma vorgeführt, die wollten das nicht haben. Also die haben Lieder aussortiert, die erst dann viel später veröffentlicht worden sind. Und ein paar Lieder haben sie beibehalten. Und dann kam Falco eben wieder bei dem Bollands angekrochen und hat gesagt, hat nicht so gut funktioniert, hättet ihr noch was für mich? Und die hatten tatsächlich noch was für ihn. Diese Single Wiener Blut, das ist übrig geblieben von den Falco 3 Sessions. Das hieß ursprünglich Doktor oder Medizin. Und ist aber verworfen worden, weil es für die Platte nicht gut genug war. Aber jetzt war das eben wieder da. Und ich finde, was Falco da draus macht, das ist schon großartig. Und das ist tatsächlich eins meiner Lieblings-Falco-Lieder, dieses Wiener Blut. Gott sei Dank gibt's ja auf der Schallplatten-Innenhülle eine kleine Übersetzung für Nicht-Österreicher, was das alles zu bedeuten hat. Sonst hätte ich da schon
Moment, Einspruch. Diese Übersetzung haben auch die meisten Österreicher benötigt.
Okay.
Weil das ist ja, wie würden sagen, Häfenslang. Also das sind relativ viele Worte, die von Gefängnisinsassen oder von Verbrechern
benutzt werden. Genau, der Peter und der Rote und der Kass und der Stockchef. Also es ist großartig. Ja. Ich konnte das tatsächlich auswendig, ohne zu wissen, was es bedeutet. Das sind tolle Lieder und auch alles andere, was die Bollands geliefert haben, ist großartig. Und wenn man jetzt die Texte vergleicht, die Falco geschrieben hat zu den Bolland-Liedern, dann ist das schon nochmal was Besseres. Da ist ja dieses Lied Tricks drauf. Man fragt sich, was ist dran an ihm, was könnte es wohl sein? Ist der Wein aus Österreich, den er uns einschenkt, immer rein? Das ist ein so großartiges Lied. Über sein Image und wie er sich selber sieht und dass er eben nur trickst. Und da sind wir wieder beim Imposter-Syndrom. Mhm. Insofern, also diese Platte ist abwechslungsreich, sie ist gut und auch diese Platte ist ja so unterwegs krepiert. In Deutschland kam sie, glaub ich, gerade auf Platz 9. In Österreich ist sie auch nicht auf Platz 1 gekommen, was ja bis dahin immer der Fall war. Und die Single Wiener Blut hat auch nicht wirklich gut funktioniert. Aber ich habe die sehr oft angehört und ich mag sie bis heute immer noch sehr. Aber ein Imagewechsel war die Platte nicht wirklich.
Jetzt beginnt aber eine interessante Zeit für Falco. Also er lernt dann 89, 90 Christian Hinze kennen. Das ist der Gründer der Schule für Dichtung, Wiener Schule für Dichtung. Und ich glaube, da hätte viel passieren können. Oder da wär wieder eine Tür aufgegangen.
Ja.
Aber auch nicht ganz eben. Wie siehst du da diese Phase?
Naja, also Falco hat ja immer sich danach gesehnt, als Poet ernst genommen zu werden. Und er durfte ja dann auch eine Poetik-Vorlesung dort halten und durfte auch ein kleines Konzert geben. Und ich denke, dass der Einfluss von Hinze schon ganz ordentlich auf das war, was Falco dann als seine Texttechnik benutzt hat, dann auf der 1990er Platte Data the Groove. Und es gibt ja dieses unveröffentlichte Lied Ein Tag, auf dem Falco nur insofern beteiligt ist, als dass eben der Hinze verschiedene Anrufbeantworter-Schnipsel benutzt hat, um daraus ein kleines Lied zu machen, was sich entfernt anlehnt an ein Ernst-Jandl-Gedicht. Und dieses Lied, ich mag das so sehr, dieser ganz schlichte Synthesizer und diese verfremdete Stimme, die da eingebaut wird, und wie er denn eben diese Falco-Anrufbeantworter-Antworten zerschnipselt und aneinander baut und daraus einen Text macht, und zwar einen richtig schönen Text. Mit diesem, heute ist ein Tag, heute ist ein Scheißtag. Und das ist großartig. Falco hat seine Texte ja schon immer so gemacht. Das waren ja solche Stichworte, Schlagwörter, irgendwas, was er irgendwo aufgenommen hat. Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch. Und hat es zusammengebaut, so dass es für ihn gut geklungen hat. Dass es irgendeinen Sinn ergibt, war, glaube ich, oft eher zweitrangig, sondern es ging darum, dass sich das gut und cool anhört. Was ihm ja sehr oft auch sehr gut gelungen ist. Und was Falco aber nie erkannt hat, und ich glaube, da war er einfach zu sehr Rocker oder zu sehr Bassspieler, Musiker, Bandmusiker, dass sich zu dieser Zeit, 1989, da kam ja die Hausmusik, da kam die Samplermusik. Also diese Dinge kamen. Und die Musik von Falco war ja immer analoge Bandmusik. Da gab es einen Gitarristen, da gab es einen Schlagzeuger, es gab Keyboards und es gab diese vielen Schichten, die die Bolands dann halt übereinander gelegt haben. Und manchmal haben sie einen Sampler benutzt, um Rock Me Amadeus zu machen oder sowas. Aber ich glaube, Falco hat nicht erkannt, dass man genau diese Technik, die er auf seine Texte angewendet hat, hätte auch mit Sampling Musik machen können, so wie das ja dann in den 90er Jahren Mode geworden ist. Und der Hinze hat ihm das ja auf dem Silbertablett serviert mit diesem Lied. Aber das war ihm wohl zu wenig. Und das ist schade. Und ich denke, man weiß es nicht, dass Falco wahrscheinlich der Ansicht war, dass das zu wenig ist, um es einem Publikum anzubieten. Also einfach nur, das hört sich ja halb fertig an. So einer wie Prince, der mit Kiss so ein Lied rausbringt, was aus zwei Tonspuren oder was besteht, da braucht man Mumm. Und da sind wir wieder bei den Imagewechseln und bei diesen Dingen. Das hatte er nicht. Er wollte, dass er gute, qualitativ hochwertige Rockmusik liefert, die einigermaßen zeitgemäß klingt, aber so ein Experiment eingehen, wie Bowie das gemacht hat, das hat er nicht gemacht. Da hat ihm, denke ich, einfach auch wieder der Mut gefehlt oder die Berater haben gesagt, nein, das geht überhaupt nicht, da musst du was anderes machen.
Ich würde gerne beide spielen parallel dazu. Also Ein Tag von Hinze, Falco und parallel dazu auch das Gedicht vom Jandl.
Ja, wunderbar.
Von Zeiten.
That's going to be a very correct answering system. And it sounds how it's long. And this is going to be an alter Tag. And this is going to be an scheißer Tag. Seit das ein alter Tag. Seit das ein scheißer Tag. Seit das ein alter Tag. Seit das ein Tag. Seit das ein alter Tag. Seit das ein scheißer Tag. Seit das ein alter Tag. Seit das ein scheiß. Could be 4 o'clock, 9 o'clock.
Sein das Heutentag, sein es ein Scheißentag. Sein das Gesterntag, sein es gewesen ein Scheißentag ebenfalls. Kommen das Morgentag, sein es werden ein Scheißentag ebenfalls. Und so es sein Aufbauen sich der Scheißenwoch. Und aus dem Scheißenwoch und dem Scheißenwoch, so es sein Aufbauen sich der Scheißen April. Und es sein Anhängen sich der Scheißen Mai. Und es sein Anhängen sich der Scheißen Juni, Scheißen Juli, August, etc. So es sein Aufbauen sich der Scheißenjahr und auf allen Vieren der Scheißenschaltenjahr und haben jeden der Scheißenjahr darauf einen Numeron. 19 Scheiß 177 Scheiß, Scheiß 1900 Scheiß 78 Scheiß, So es sein Aufbauen sich der scheißen Leben, schritten weizen Herren von den Geburten und seien es doch wahrlich zum Todscheißen.
Wir sind ja da jetzt auch schon in so der Phase der ersten Hälfte der 90er und wir haben es ja ganz am Anfang schon erwähnt, dieses Konzert in Wiener Neustadt, was ziemlich glorifiziert wird im Nachhinein, dann dieses berühmte Donauinselfest, was auch glorifiziert wird im Nachhinein, weil da der Blitz eingeschlagen hat. Und dann kann man auch irrsinnig viel hören über diese, oder auf YouTube kann man sich ansehen, diese Lesungen, wo er Jandl und so weiter liest. Ich habe das damals mitbekommen, weil ich war eben in Wiener Neustadt in der Schule. Ich war nicht, und eine dieser zwei Lesungen, glaube ich, die er gemacht hat, war in Wiener Neustadt im Theater, um da zu zeigen, wo Falco damals stand. Da gibt es ein relativ großes Stadttheater und immer, wenn ganz wenig Karten verkauft wurden, saß das Publikum dann jetzt nicht im Publikumsbereich, sondern es wurde die Bühne geteilt und auf einem Teil der Bühne waren dann eben die Darsteller oder die Musiker und am anderen Teil der Bühne standen dann Sesseln für die Besucher. Und dass diese Falco-Lesung dort, das war so etwas. Also da waren 40 Leute oder so. Ja. Und jetzt sagt man, naja, das war ihm besonders wichtig und hat das vielleicht monatelang da vorbereitet. Er war damals eigentlich, wie soll man sagen, er hat eigentlich damals niemanden interessiert, in Österreich zumindest. Und das wird ihm auch nicht so zugesagt haben, glaube ich. Und das war, ich erinnere mich auch, als ich bei diesem Symphoniekonzert war in Wiener Neustadt, das war sowas, wo ich mir gedacht habe, und auch meine Freunde damals, wir waren damals 17, 18, wir haben gesagt, naja, gehen wir halt hin, schauen wir es uns halt an, kostet nichts, passt schon. Ja. Also er war damals schon ziemlich unten und eigentlich, er musste dann halt wirklich sterben, um dann wieder anerkannt zu werden in Österreich, finde ich. Ja.
Wobei er wirklich unglaublich gut gelesen hat. Also wenn man sich das auf YouTube anschauen will, gibt es alles verfügbar.
Absolut großartig. Also, ich mag das auch sehr gerne. Und ich denke, dass er da halt auch wieder seine Oscar-Werner-Skills rausholt und das eben einfach sehr, sehr gut macht.
Hör du Süße, denk an mich, wenn er dich im Arme hält. Denn es gibt nur einen Mann, einen auf der ganzen Welt. Einen, der dich glücklich macht, einen nur allein. Ihn, den du jetzt singen hörst, sonst kann es keiner sein. Denn nur ich weiß, was du brauchst, denn nur ich verstehe dich ganz. Geh mit ihm nur aufs Parkett und tanz mit ihm noch diesen Tanz. Und wenn er deinen Mund berührt, denk an mich, nur an mich. Und wenn er dich zur Loge führt, denk, es wäre ich. Wenn er deine Wärme fühlt und in deinem Körper wühlt, stell dir vor, es wäre ich, denn du liebst nur mich, nur mich. Tanz mit ihm noch diesen Tanz, schon bist du verzaubert ganz, du hörst eine Melodie, meine, nämlich die.
Wenn wir da an diese Dichterlesungen denken, er hätte da ja, also er kann da ja durchaus aufschließen. Und ich muss gerade mal gucken. Also auf Data the Groove, da erreicht er ja im Grunde genommen sein Zenit als Dichter, würde ich jetzt mal behaupten. Und dieses Lied Data the Groove, was vom Sound her ja eher sich anhört wie eine softe Kopie von Stock Aitken Waterman, mit so Rick Astley-Anklängen. Der Text, dieser Text, das ist so abgefahren. Habe ich die Zeit, das kurz vorzulesen, nur um klar zu machen?
Ja, klar.
Das hat mir damals schon gut gefallen. Ich mag das Lied nicht sonderlich, aber der Text ist der Wahnsinn. The mega the score, the so mono the chrome. Atmo the force is the atmo at home. It's got to be higher the goal, desto schwerer Beruf, the deeper the soul, desto data the groove. Ich habe keine Ahnung, was das soll, aber es ist großartig. Und das ganze Lied funktioniert ja so. Und auch auf dem Album selber hat er ja eine ganze Menge solche Sachen. Robert Ponga hat dann später gesagt, ja, diese Texte hat ja kein Mensch kapiert, deshalb haben die Leute die Platte nicht gekauft. Ich weiß es nicht. Also ich fand's toll. Und ich habt es auch 1990 sofort gekauft. Aber wenn ihr sagt, also Falco war in Österreich durch. Ich erinnere mich gut an den Tag, als ich die Platte 1990 gekauft habe. Da gab es so ein intellektuelles Mädchen in unserer Klasse, das wir alle beeindrucken wollten. Ich war 17 auch. Und die hat gesehen, ich habe Falco gekauft. Und da hatte ich mich ganz krumm angeguckt. Falco, du, wie kommt denn sowas? Da kannst du ja gleich Modern Talking kaufen. Und das hat mich schon getroffen. Dieser Vergleich ist furchtbar. Und dass Leute bei diesem Dichter auf sowas kommen, das habe ich schon fertig gemacht. Aber tatsächlich, Falco war 1990 durch. Wahrscheinlich war ich einer von drei Deutschen, die diese Platte gekauft haben. Aber ich habe es nicht bereut. Ich fand sie toll. Aber tatsächlich, die 90er, keine gute Zeit für Falco insgesamt dann, ja.
Eigentlich genaueres, warum er dann in die Dominikanische Republik gezogen ist. Also vielleicht Steuervorteile, aber es ist dann halt schon für jemanden, der nicht gerne allein ist, er wird ja dort immer ziemlich isoliert gelebt haben. Und er hat ja das in Wien zu leben sehr gemocht, weil deswegen ist er auch nicht nach in die USA.
Exakt, ich wollte es gerade sagen. Also Falco und seine legendären Fehlentscheidungen. Ich wollte eigentlich für mein Buch eine Liste machen mit Falco entscheidet sich falsch. Und eine Entscheidung wäre gewesen, eben hier Dominikanische Republik. Unerklärlich. Also Horst Borg hat ja erzählt, dass das was mit den Steuern zu tun hat. Anderen Leuten hat er erzählt, dass das Wetter dort besser ist. Und nochmal, es gibt ein ORF-Interview mit ihm, wo er dann erzählt, dass er in Wien, also er spricht es nicht direkt aus, er verklausuliert es, aber er sagt, in Wien gibt's ja an jeder Ecke Drogen und da macht er immer nur Blödsinn und darum ist er in die Dominikanische Republik gezogen, weil da kommt er nicht so leicht an die Drogen. Das war die Aussage.
Freilich.
Aber es ist eine katastrophale Fehlentscheidung auch für seine Karriere, dahin zu ziehen. Und ich find's nach wie vor unerklärlich, weil Falco war Wiener und da hat er hingehört. Und stimmt, er meinte ja auch noch, dass ihn eben Wien belastet. Aber da hat er schon in Gaasernkamp gewohnt, in dieser Mega-Villa, die heute der heilige Falco-Schrein ist. Also, was immer ihn geritten hat, ich denke, es ist eine seiner legendären Fehlentscheidungen, so wie Helden von heute, Munich Girls, und all diese anderen Dinge, von denen er so überzeugt war. Nur da hat ihn halt keiner mehr von abgehalten. Denn wenn ich mich richtig erinnere, war Horst Borg da ja schon nicht mehr sein Manager. Also hat er ihn machen lassen.
Es hat ihm dann ja niemand mehr gebremst. Also es gibt da auch auf YouTube ein sehr langes Video, wo er dann in Deutschland bei einer Talkshow ist und mit 4-5 Intellektuellen spricht und da zum Teil ganz üble sexistische Sachen sagt, dann sagt er, dass der Jörg Haider ein intelligenter Bursch ist und so weiter.
Ein fescher also, Bursch.
Ich finde ihn brillant. Ich kann vieles, was Haider sagt, unterschreiben. Mhm. Ich kann nur seinen Contents nicht unterschreiben. Ich kann den Kontext nicht unterschreiben, für wen er es macht. Mhm. Aber er ist ein fescher Bursch. Fahren Sie in Wien einmal mit dem Taxi. Fahren Sie einmal mit dem Taxi in Wien und fragen Sie den Taxifahrer, was halten Sie von der österreichischen Innenpolitik? Was macht er heute? Also eine fesche Klasse.
Ja, das stimmt. Das ist so der Inbegriff, dass er eben nicht mehr am Puls der Zeit war. Finde ich. Also das ist nicht schön
anzusehen. Nein, das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Das ist auch das, wo zu dieser Frau sagt, ich kann dich auch Schatzi nennen.
Aber irgendwie haben Sie auch ein komisches Weltbild, möchte ich mal sagen.
Ja? Ah ja?
Ja, ich glaube schon.
Na, gä.
Der sagt immer Schatzi zu mir, das finde ich schon so scheußlich.
Kann er Maus sagen, wenn es willst.
Nein, ich möchte etwas ganz Rosa, bei dem Plattencover.
Nehmen wir sie heute.
Ja, das ist furchtbar. Und ich habe vor allem den Eindruck, dass er da voller Selbstbewusstsein hinging, dass er sich da schon irgendwie durchmogeln kann und dass ihm die richtigen Antworten einfallen, weil, wie du gesagt hast, er ist ja extrem eloquent und hatte immer gute Antworten. Wenn man sich jetzt aber da auch den Moderator anguckt, der wollte den Falco in Fallen locken, der wollte solche Sachen von ihm hören, er wollte ihn ärgern und er wollte auch, dass er einen kleinen Austicker kriegt. Und dann ist mein anderer Eindruck, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man das vergleicht mit dem tollen Interview bei heute Abend 1986 bei Joachim Fuchsberger, was ja auch eine große Quelle ist an Falco-Informationen. Ich habe das Gefühl, er ist in diesem Interview nicht so richtig bei sich aus den 90er Jahren, als er diese komischen Sachen sagt. Und der Moderator versucht ja auch ihm bei dieser Haider-Sache noch mal so Auswege zu bieten. Ja, wie meinst du das denn jetzt mit dem feschen Burschen? Aber er bleibt ja dann dabei. Er schweigt und sagt, ja, er ist ein fescher Bursch und kommt nicht weiter. Also es fallen ihm nicht mehr die Dinge ein, die er früher gesagt hätte in den 80er Jahren. Und man hat auch das Gefühl, er möchte sich wieder nicht erkennen zu geben. Und ich glaube, auch aus diesem Interview kommt dieses, dass er sich als Linksliberaler definiert, um sich da irgendwie abzuheben dann nochmal. Aber er macht das nicht gut und er ist nicht gut vorbereitet. Und ich denke, er hat ja auch einfach niemanden mehr, der das mit ihm macht oder da irgendwelche Entscheidungen fällen konnte. Das war bitter.
Aber er war dann in der Dominikanischen Republik wieder ein bisschen kreativer, oder? Es war irgendwie so ein Exil, ein selbstgewähltes, ein Schutz. Und da gibt es ja Aufnahmen, wo er dann wieder Bass spielt und selbst produziert und Musiker einlädt und so weiter. Also wäre das vielleicht, wäre dann noch was gekommen?
Naja, ich meine, was dann kam, war ja dieses Album Out of the Dark. Und du hörst es schon mal an meinem Tonfall. Ich kann wenig anfangen mit diesem Album. Ich kann auch wenig anfangen mit dem Hit. Was er als Texter da nochmal gebracht hat, war okay. Und man muss aber auch bedenken, dass eben seine beiden Eurodance-Hits auf dieser Platte drauf sind, eben Naked und Mutter, der Mann mit dem Koks ist da, die ja textlich interessant sind. Und ich liebe dieses Video von Naked, wo er Gartenzwerge erschießt. Aber insgesamt dieser Bum-Bum-Sound und das alles, das ist nicht mehr Falco. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, Christian Ide Hinze hat ihm da was angeboten und habe drüber geschimpft, dass er das nicht angenommen hat. Und das ist halt so mit zickigen Fans, die sagen dann, ja, du hättest den Hinze annehmen sollen, aber doch nicht den Eurodance. Falco, was machst du? Also ich fand das furchtbar. Und die Platte kam ja dann auch erst nach seinem Tod. Er hatte ja da dann den Thorsten Börger und die Claudia Wolfram als Managerin und auch als kreative Zulieferer. Und die haben ihm schon sehr, sehr viel zugeliefert. Jetzt muss man sagen, Börger und Wolfram haben ja Tic-Tac-Toe gemacht, die Girlband. Und Tic-Tac-Toe war eine tolle Sache und ich weiß es auch sehr zu schätzen. Aber wenn ich Out of the Dark höre, dann höre ich Verpiss dich von Tic-Tac-Toe.
Ich ertrinke in Gedanken, bin immer noch bei dir. Ich kann es nicht ertragen, dass ich dich auf diese Art verliere. Es tut weh, weil ich's nicht verstehe. Ich hoffe nur, dass ich euch beiden nie zusammen sehe. Ich denke an alte Zeiten, werd sie wohl nie vergessen. Wo sind unsere Träume hin? Ich werde sie vermissen. Warum, warum, warum bist du so dumm? Warum machst du bloß mit dieser miesen Schlampe rum? Was hat sie, was ich nicht habe? Sag mir ehrlich, was es ist. Jetzt ist es zwar zu spät, aber was hast du vermisst? Du hast mich verletzt, meine Träume zerfetzt. Und jetzt kommst du daher mit so einem blöden Geschwätz. Verpiss dich! Ich weiß genau, ich vermiss dich. Egal, verpiss dich! Du weißt genau, ich vermiss dich.
Mag böse gedacht sein, aber ich glaube, diese Platte hätte mit Sicherheit einen gewissen Erfolg erzielt. Aber die Textaussage, dass man eben sterben muss, das ist da schon sehr deutlich zu spüren. Also dieser tragische Tod. Und dann kommt diese Platte und dann kommt dieses Lied. Und die Platte sollte ja auch ursprünglich einen anderen Titel haben und es sollte eine andere Single kommen. Und das wurde dann eben nach seinem Tod noch schnell umgebaut, wenn man dachte, ja, Tragik, toter Star, das ist es. Wir probieren, ob das funktioniert.
Bitte, wir müssen jetzt spielen. Das habe ich in deinem Buch, das hat mir besonders gefallen, von den Smiths,
ja,
Paint a Water,
ja,
Picture. Weil das wurde, da passiert, ist ja genau das, da sprechen die Label-Leute, was sie, wie sie jetzt einen verstorbenen Künstler nochmal alles rauspressen.
Exakt, ganz genau. Und das ist mir schon damals eingefallen, dieses Lied, als ich das dann gesehen habe. Und dann kamen ja noch diese Posthum-Platten eben, Verdammt, wir leben noch und The Spirit Never Dies, die halt insofern interessant waren, als dass man sich dann plötzlich vorstellen konnte, wie sich die verloren gegangene Platte Aya angehört hätte. Das muss ich noch kurz erklären. Wiener Blut sollte ja ursprünglich Aya heißen. Die Plattenfirma hat das ja nicht angenommen.
Also auch nach Steely Dan oder nach
exakt, der Steely Dan-Platte. Aber eben mit Y Steely geschrieben, ja, und nicht mit J. Und dass das Steely Dan-Lied auf die Platte drauf sollte, ist sicherlich kein Zufall bei so einem referenzversessenen Texter wie Falco. Also eigentlich ein schönes Projekt. Und viele Lieder aus diesen Sessions sind ja verschwunden, unter anderem eben das Original Genie 3-Lied The Spirit Never Dies, was auch nicht so gut gelungen war, aber was jetzt halt, da Falco tot war, dann interessant ist zu hören, was hatten sie sich eigentlich gedacht und sich dann...
Entschuldige, wenn es verschollen ist, wieso weißt du da, dass es nicht so gut war?
Gibt's das ist erschienen auf The Spirit Never Dies. Genau.
Ach so.
Das hat einen deutschen Text, deutsch und englisch. Falco hat aber nicht dran mitgeschrieben. Das wird allein Mende und Derouche zugeschrieben. Und das ist eine sehr schlagerige Melodie, zu der Falco ausschließlich singt. Das Wort Genie kommt in dem Lied überhaupt nicht vor. Ich habe extra nochmal geguckt, ob ich mir das einbilde. Das kommt nicht vor. Und das hat so großartige Textzeilen wie "Wir tanzten einen Sommer". Also das ist ein Lied, das hätte ich als Falco auch nicht auf die Platte genommen und schon gar nicht als Genie 3. Und dann gibt es noch verschiedene andere Lieder, die ursprünglich von Mende und Derouche waren und die hätten auch auf diese Platte drauf sollen, damit da eben das Album Aya draus wird. Und die dann aber von der Plattenfirma verworfen wurden zugunsten der Lieder, die Falco hinterher mit den Bollands produziert hat. Und für Leute wie mich ist das halt archäologisch interessant, dann zu hören, wie hätte sich das angehört. Ich habe mir das natürlich dann auch, als es neu war, auf Kassette zusammengestellt, damit ich das Album Aya mal hören kann. Aber so insgesamt kann man schon verstehen, warum Falco nicht wollte, dass das veröffentlicht wird. Das ist klar. Aber es wurde natürlich veröffentlicht, so wie ja auch die Beatles jeden Studio-Mülleimer geleert haben und alles nochmal veröffentlicht haben, damit es eben veröffentlicht ist. Ja. Aber The Smiths hatten recht.
At the record.
Zu dem Thema, wie sehe ich ihn heute? Also ich sehe viele, ja, es ist halt 80er-Jahre-Musik bei vielen Dingen und später ist es halt 90er-Jahre-Musik mit all den Dingen, die da dazugehört haben. Und aus meiner Sicht sind diese biografischen Details, die finde ich gar nicht so interessant bei Falco. Das ist ein als ich dieses Buch geschrieben habe, und über Falcos Biografie, ich bin immer trauriger geworden. Alles ging schief und der arme Mann, und dann lässt er sich scheiden und dann ist die Tochter nicht von ihm. Alles schlimm.
Ich werde es zunächst einmal so machen, dass ich mein Leben verändere. Denn ich glaube, das Werk oder das Schaffen kommt immer aus dem, wie es dich fühlst. Und ich fühle mich seit Jahren beschissen. Ich wollte im 85er Jahr mein Leben schon verändern. Ich hatte die falsche Frau. Ich hatte sogar das falsche Kind.
Aber Falco ist eine Singularität. Es gibt absolut nichts im deutschsprachigen Musikraum, was ich mit Falco vergleichen kann. Mit dieser Mischung aus Sprechgesang, intellektuellen Texten und dieser amerikanischen Hochqualitätsmusik, die er vor allem zur besten Phase seiner Karriere gemacht hat. Das ist schon was Einzigartiges.
Ich bin nicht jeder, Alter.
Und so angestaubt manches klingen mag, es ist schon was, was auch noch haften bleibt. Und ich finde faszinierend, ich muss es gerade noch mal erwähnen, also mein Sohn, mein jüngster, 12, der stellt sich immer so Playlists zusammen für die Fahrt zur Schule. Und er hat unzählige Falco-Lieder da drauf. Also er mischt Falco, die Beatles und ein paar andere Sachen, auch Bilderbuch, wo ich immer denke, also für mich würde das nicht zusammenpassen. Ich könnte Falco und die Beatles nicht zusammentun, aber er liebt das. Und sein absolutes Lieblingslied ist tatsächlich Titanic. Also so ein Lied, wo ich dachte, ach Falco, ja. Aber er liebt das, und weil er das so sehr mag, habe ich mich eben auch nochmal damit befasst. Und tatsächlich, das sind ja auch wieder großartige Texte mit diesem Dekadenz und was er da alles drin hat. Und auch wieder ganz typisch für Falco, er hängt sich an ein großes Thema an, Amadeus, Kommissar, Titanic, so. Das finde ich schon interessant. Und seine Freunde hören das jetzt denn auch immer im Bus an und haben jetzt auch schon Falco-Playlists gemacht. Und wenn ich im Kollegium, haben die natürlich auch mitgekriegt, ich habe ein Falco-Buch geschrieben und ich werde darauf angesprochen, und sehr viele Leute, auch bei Journalisten, wenn ich sage, ja, ich habe ein Buch über Falco geschrieben, ah, Falco, ja, den finde ich auch toll, so Image und die Musik, das ist ja interessant, dass sie über den geschrieben haben. Hätte ich nicht gedacht, also auch beim Musikexpress, die große deutsche Zeitung für Musikmagazin, habe ich auch angeboten, ich schreibe über junge Römer und wollte mein Buch rezensieren. Und ich habe offene Türen eingerannt. Die haben gesagt, ja klar, schreib da drüber, Falco, toll. Und dein Buch, informativ als Einstiegslektüre. Ich staune drüber. Ich bin vielleicht immer noch traumatisiert von diesem Mädchen aus meiner Klasse, dass das so schlimm fand, dass ich Falco höre, und habe mich deshalb nicht getraut, das zuzugeben. Aber ich glaube, der hat heute schon noch sein Publikum. Und das sind nicht nur die Facebook-Gruppen, wo die Die Hard-Fans sind, oder die Leute, die eben in die Musicals gehen, die ja auch sehr viel dazu beitragen, dass vom Falco-Erbe erhalten wird und dass man den heute noch hört. Die Lieder versprühen offensichtlich immer noch, und zwar nicht nur an Boomer- oder 80er-Jahre-Menschen, ihren Charme. Und wie gesagt, ich bin erstaunt drüber, aber auch froh.
Ganz kurz Kaffeesud lesen. Hätte der Falco noch ein Alterswerk hervorgebracht, wenn man sagt, Dominikanische Republik, die Krise ist überstanden. 10 Jahre später, so à la Johnny Cash, er kommt zurück und macht noch einmal das, was er am besten kann.
Also wir haben ja viel... Jetzt nicht relevant, aber wir haben, also wir haben ja viel drüber gesprochen. Ich mache mir über sowas tatsächlich auch viel Gedanken. Ich habe lange überlegt, was hätte John Lennon wohl zu den Corona-Lockdowns gesagt, und war da ernsthaft besorgt. Und es ist ja oft so, manchmal gehen die Künstler rechtzeitig. Ich weiß nicht, ob das bei Falco so war. Wenn man sich anschaut, was er ab 1992 zustande gebracht hat und was sein Output war und wie auch seine künstlerische Entwicklung war. Also in welche Richtung ging das? Ich weiß nicht, was da noch dabei rausgekommen wäre. Ich kann mir schwer vorstellen, dass da tatsächlich noch was Wegweisendes, was Maßgebliches rausgekommen wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht so diesen Udo Lindenberg-Weg eingeschlagen hätte, mit anderen Künstlern zusammenarbeiten, die ihn verehren, jüngere Künstler, die mit ihm seine alten Lieder neu machen oder er mit ihnen neue Lieder macht und da was dazu beisteuert, sei es Text oder nur ein Rap. Aber ich glaube, die große Zeit war vorbei. Und meine Hoffnung wäre gewesen, wäre er älter geworden, dass er selber das auch gewusst hätte. Es gibt ein Interview mit Noel Gallagher, wo der Reporter ihn fragt, ist Ihre beste Zeit vorbei als Liedermacher? Und Noel Gallagher sagt, ja klar, ist meine beste Zeit vorbei. Welche Lieder kennt ihr von mir? Ihr kennt Wonderwall, ihr kennt noch ein paar andere Songs, aber das, was ich heute mache, sagt mir ein Titel, weiß keiner mehr. Meine beste Zeit ist vorbei, ist klar, aber ich mache trotzdem weiter, solange es noch geht. Und ich hätte mir für Falco exakt diese Ähnlichkeit oder diesen Mut gewünscht, dass er sowas gesagt hätte und gleichzeitig eben den Udo Lindenberg-Weg.
Na, ich habe mir nämlich überlegt, was können wir als Abschlusslied noch spielen aus den 90ern vielleicht, was da wirklich gut ist. Und was mir ganz gut gefällt, ist die Königin von Eschnapur. Ja. Aber dann wiederum genau das, was du gesagt hast, der Sound ist irgendwie nicht zeitgemäß, das ist irgendwie so eine komische, übersteuerte E-Gitarre. Und dann wiederum der Remix von Peter Kruder, den finde ich zum Beispiel gelungen. Also ich finde dann oft das Soundgewand ein bisschen störend und das sagt ja auch
was aus, dass
er nicht ganz auf der Höhe seiner Zeit war. Jens, Dankeschön. Das war sehr, sehr aufschlussreich.
Ja, gerne. Ich habe mich sehr gefreut, auch euch kennenzulernen. Und vielen Dank an euch. Tschüss.
So, ich bin der lebenslang gewählte Präsident im Club der Söhne Edelsinner. Wir haben unsere Ideale, doch verwiegend hatten wir das Spiel. Die Weiber und den Gin. Wir fliegen hin und wir fliegen her. Wir haben wirklich regen Flugverkehr. Und wer sich morgen noch daran erinnert, der war nie dabei. Nur wir sagen es nicht mehr laut, doch es ist wirklich nichts vorbei. Denn wir Männer sind dieselben. Und ihr Frauen, ihr seid es auch. Nur unsere Zeichen sind verändert. Und eure Titel sind es auch. Zum Beispiel deiner. Für mich bist du.
Du bist die Königin von der Schnappur. Und du trägst zum Meister die Armbanduhr. Yeah. Yeah. Du bist die Kaiserin von Kasachstan. Du behältst zum Meister die Krone an. Yeah.
Meistens wild und jung gewesen, bis Donnerstag, wenn der Sturm erlag. Den Rest der Woche brauchen wir, um zu genesen. Am Tag des Herrn man wieder sich zum Wald begab. Meinerseits so möchte ich's damit halten. Mir unverständlich sind die weisen Alten, die den Sturm zu gern verwechseln mit der Anarchie. Wenn das so wäre, würde ich es wagen, dem Turm der Weisheit zu entsagen und unseren Tod schon heute zu beklagen.